ARD Sounds.
Also wie viel Streitereien hatte ich mit meinem Vater, weil der die Rolle übernommen hat des Hüters meiner Moral und meines Anstandes,
ja.
Und die Ehre, die darüber definiert wird, wie anständig die Töchter des Hauses sind. Ich habe mit meinem Vater gekämpft, damit ich einen Rock tragen konnte, der endet, wo meine Finger enden. Es war jedes Mal eine Mutprobe mit engen Hosen oder mit kurzen Ärmeln oder mit wehendem Haar oder kurzen Röcken barfuß auf die Straße zu gehen.
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in ARD Sounds. Und hier ist Dominique Knoll.
Liebe und Bildung sind das Wichtigste überhaupt. Das sagt mein heutiger Gast, die Journalistin und Filmemacherin Siba Shakib. Sie hat mit Mick Jagger gedreht, einen Weltbestseller geschrieben über die Situation der Frauen in Afghanistan. Und heute ist sie mein Gast auf der blauen Couch. Herzlich willkommen.
Dankeschön und ich freue mich riesig.
Wir uns auch. Und dieses Zitat über Liebe und über Bildung, das passt auch ziemlich gut zu einem großartigen Projekt, das Sie gerade abgeschlossen haben. In den Marken in Italien waren Sie da. Love, Life, Death nennt sich das. Vielleicht erklären Sie mal kurz, was das für ein Projekt ist.
Das ist ein Projekt, was entstanden ist, kriege ich sofort Gänsehaut, aus einer sehr persönlichen Situation heraus. Ich wurde von einem sehr nahen Menschen sehr stark verletzt und habe mir angefangen, Gedanken darüber zu machen, was ist eigentlich mit der Menschlichkeit passiert? Was ist mit Loyalität passiert? Was ist mit Liebe? Warum lügen Menschen einfach so? Warum betrügen Menschen einfach so? Die nächsten Menschen, mit denen sie zig Jahre zusammen sind. Mhm. Und da war der Schritt natürlich zu der Frage nach der allgemeinen Weltlage, was ist mit der Ukraine, warum ist Putin so, wie er ist, warum ist Trump, wie er ist und so weiter. Die Männer in meiner Heimat, vor allen Dingen Männer im Iran, die den Iran regieren, wie können die so mit Menschen, mit Mitmenschen umgehen? Und mein Leben ist geprägt davon, dass ich nicht nur Fragen stelle oder mich beschwere, sondern dann versuche, einen Weg zu finden, Dinge zu ändern oder Dinge zum Besseren zu verändern. Und ich habe ein Projekt entwickelt, eben Love, Life, Death. Es beginnt mit der Liebe. Das Leben geht weiter und irgendwann ist man dann tot. Und das ist ein internationales Projekt, in dem wir demokratische und humane Werte verteidigen. Und in der Marke, das ist jetzt die erste Einheit sozusagen, hat ein Bekannter, der jetzt ein Freund ist, in der Bar, in Italien heißen die Dinger ja Bar, Cafés und
da, wo es die süßen Teilchen gibt und da, den Espresso.
Genau, sowas. Aber eben auch Wein alkoholische Getränke. Der hat mich gefragt, was ich gerade mache. Dann habe ich ihm von diesem Projekt erzählt und er hat gesagt, können wir das bitte in meiner Schule machen? Der hat eine Kunstschule. Und so haben wir angefangen, mit den Studentinnen der Kunstschule dieses Projekt umzusetzen. Es sollte eigentlich nur ein Jahr dauern, jetzt sind es 2 Jahre. Das Buch ist gedruckt.
Also das Projekt ist ein Buch?
Ein Buch, ein Film, eine Ausstellung.
Ah, jetzt, okay. Ein Buch, ein Film, eine Ausstellung. Und was gibt es zum Beispiel in der Ausstellung zu sehen?
In der Ausstellung sind die Fotos zu sehen, die die Studentinnen gemacht haben mit den Protagonistinnen und Protagonisten, mit denen sie die Demokratie versuchen zu erklären, zu verteidigen und so weiter.
Okay. Und was sind das dann für Menschen, die das tun, dieses Demokratie erklären? Sind das Menschenrechtsaktivisten?
Nein, oder? Studentinnen.
Das sind alles Studentinnen?
Das sind alles
Studentinnen. Die sich einfach mit dem Thema beschäftigen.
In dem Fall sind es Studentinnen. Das ist ein, wie gesagt, internationales Projekt. Es kann sein, dass das nächste mit, weiß ich nicht, dem Bayerischen Rundfunk, sage ich jetzt mal, weil ich hier sitze, passieren wird. Und dann sind es Redakteurinnen, freie Mitarbeiter, Techniker und so weiter, die sich mit der Demokratie auseinandersetzen. Und nicht nur mit Demokratie an sich abstrakt, sondern eben mit den Elementen, die Demokratie ausmachen. Und dazu gehört dann letztendlich eben auch Loyalität, die Wahrheit zu sagen, nicht zu betrügen, Menschen zu helfen und so weiter und so fort, weil Demokratie ist natürlich angewiesen auf diese Elemente.
Ja, und findet auch außerhalb des Grundgesetzes statt, ne? Also da gibt es noch ganz viele andere Werte, die da auch sehr, sehr wichtig sind, die sie dann da aufgreifen.
Genau, das sind menschliche Werte im Grunde, die tiefste Basis, profundeste Basis der Demokratie ausmachen. Mhm. Und das Buch ist gedruckt, der Film ist fertig und demnächst machen wir dann unsere Ausstellung. Und dann geht das Projekt weiter in eine nächste Stadt, ein nächstes Land, ein nächster Kontinent.
Da wünsche ich Ihnen schon mal viel Erfolg, dass für möglichst viele Menschen das zu sehen bekommen. Sie sind ja in Teheran aufgewachsen, sind dann zum Studieren nach Deutschland gekommen, nach Heidelberg. Wann waren Sie denn zum letzten Mal im Iran, in Ihrer Heimat?
Also geboren und aufgewachsen in Teheran und das letzte Mal war ich vor 25 Jahren jetzt, bestimmt schon 25 Jahre. Und zwar eben auch, um Filme zu machen und zu recherchieren für meine Bücher und so.
Die USA fliegt ja jetzt aktuell wieder Luftangriffe. Donald Trump droht mal wieder Brücken, Infrastruktur zu zerstören. Ist denn überhaupt Kontakt möglich aktuell in die Heimat? Weil Sie haben ja noch Familie, ne?
Es ist sehr schwierig, Kontakt aufzunehmen, aber möglich immer wieder. Und die Situation ist, man stellt sich immer vor, wenn man anruft oder wenn man schreibt in solche Länder, stellen Sie sich das mal einen Moment vor. Was fragen Sie? Was sagen Sie?
Wie geht's so? Schreibst du nicht? Genau. Natürlich nicht.
Ja. Also was soll man schreiben? Was soll man fragen? Wie geht's? Ja, wie soll es einem gehen, wenn die Bomben einschlagen?
Und das sind ja so elementare Fragen wahrscheinlich. Das sind dann Dinge, kommt ihr irgendwie zurecht? Habt ihr Essen?
Seid ihr
sicher?
Seid ihr noch zu Hause? Ist das Haus noch in Ordnung? Habt ihr Benzin im Auto? Habt ihr genug zu essen? Das sind dann die Fragen. Da kriege ich auch sofort Gänsehaut, wenn ich dran denke, wie ich meine Cousinen zum Beispiel jetzt vor 3 Tagen genau diese Dinge gefragt habe. Mhm. Und die Schwester der einen Cousine zum Beispiel ist im Gefängnis. Und das ist natürlich brutal.
Weil man gar nicht weiß, wie es ihr geht da, ne?
Die sind dem Regime ausgeliefert. Es gibt kaum Kontakt.
Was macht es denn mit ihrem eigenen Leben? In Deutschland, im sicheren Deutschland oder New York oder Wien oder Italien, wo Sie eben gerade sind als Kosmopolitin?
Also ich muss sagen, ich habe ein dauerhaft schlechtes Gewissen, weil es mir gut geht. Ich habe ein hervorragendes Leben geschafft, mir aufzubauen und geschenkt bekommen, weil ich Glück gehabt habe und so weiter. Und natürlich auch Angst, Traurigkeit und ja, wenn wir Menschen sehen, die aus problematischen Ländern oder aus Krisengebieten in sichere Länder kommen, denken wir immer, ja, die sind ja jetzt hier, jetzt
ist ja alles
geht's denen gut. Mhm. Ja, aber dann gibt es diese Geschichten, diese Verbindungen, diese Verluste, die sehr schmerzvoll sind. Und dann kommt sofort auch jetzt bei mir der Impuls zu denken und zu sagen, ja komm, jetzt stell dich mal nicht an, du bist jetzt hier, dir geht's gut. Es gibt viel Schlimmeres. Den Menschen im Iran geht es noch viel schlimmer. Den Menschen in Afghanistan geht es noch viel schlimmer. In der Ukraine, in Palästina, denen geht es allen noch viel schlimmer. In Libyen, im Kongo, in ich weiß nicht wo alles im Moment Probleme sind. Stell dich nicht an. Weil dadurch dann das schlechte Gewissen noch eine Kurve mehr nimmt und auf einer anderen Ebene wieder stattfindet.
Aber es ist natürlich schon so, dass man trotzdem auch einfach mal traurig sein darf hier über Dinge oder dass es einem auch mal schlecht gehen darf. Ich glaube, das ist schon auch ganz wichtig, dass man sich das bewusst macht. Das darf beides da sein.
Absolut. Mhm. Und ich sage jetzt mal eine ganz profane Weisheit, aber ich bin erst in letzter Zeit draufgekommen. Es darf beides nebenher existieren. Mhm. Der große Schmerz und die große Freude können nebenher existieren. Und es ist komisch, dass ich das jetzt erst auf der Ebene und bewusst lerne und wahrnehme. Aber was soll ich machen? Es ist so.
Ich habe das auch super spät im Leben begriffen. Aber es ist eine unglaubliche Entdeckung, ne? Wenn man das mal verstanden hat, dass das beides sein darf. Und weil Sie gerade gesagt haben, Sie hatten unheimlich Glück, dass Sie dieses Leben führen dürfen, was Sie jetzt führen, als Journalistin, als Menschenrechtsaktivistin. Ja, bestimmt. Aber sie waren auch sehr fleißig und sie hatten auch keine Angst und sie sind auch immer weitergegangen. Das muss man schon auch sagen, oder?
Ich weiß, dass man das so sieht, aber ich empfinde mich als außerordentlich faul.
Das ist ein bisschen lustig, wenn ich das mal sage. Nee,
wirklich. Ich will wirklich nicht kokettieren. Wirklich, wirklich. Ich habe auch sofort ein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht irgendwas tue und rumliege und so halb weggedöst bin schon und irgendeinen Podcast höre und was weiß ich.
Dann kriegen Sie jetzt Arbeit von mir, damit Sie sich gut fühlen. Sie dürfen Ihren Lebenslauf vorlesen.
Oh Gott, ich weiß schon, da werde ich mich bestimmt schämen. Ich heiße Siba Shakib und ich lebe mein Leben ohne Angst. Ui. Als Journalistin, Filmemacherin und Autorin möchte ich die Herzen der Menschen erreichen. Von meinen späteren Wohnsitzen in vielen verschiedenen Ländern konnte ich als kleines Mädchen in Teheran nur träumen. Eine Begegnung mit einer Tramperin hat mich ins deutsche Radio und später zum Fernsehen gebracht. Ich habe viele Stars begleitet, aber richtig berührt hat mich nur Tina Turner. Nur, das muss ich sofort widersprechen. Ja. Viele haben mich wirklich berührt.
Na gut, das klären wir gleich noch.
Bei meiner Arbeit habe ich oft nur die Möglichkeiten gesehen und nicht an die Gefahr gedacht. Ich habe Taliban getroffen und NATO-Soldaten beraten. Ich habe in einem winzigen Büro eine Wohnung in Manhattan gekauft und in Kabul ein Haus gebaut. Heute sind die mutigen Frauen und Mädchen im Iran meine größten Vorbilder. Ich weiß, wer es einmal geschafft hat, aus der Gefangenschaft auszubrechen, der ist nicht mehr aufzuhalten. Ja, ist ein bisschen idealistisch, nicht mehr aufzuhalten, weil manche zerbrechen einfach daran. Aber idealerweise
passiert dann ganz viel.
Passiert dann ganz viel und man wird nicht mehr aufgehalten.
Ja. War es schlimm, war nicht schlimm, war schön, oder, Ihr Lebenslauf?
Ja, den nehme ich auch mit.
Sehr gerne.
Danke.
Hat die Katina Töpfer geschrieben.
Vielen Dank. Ja,
sehr gut gemacht, ne?
Ja, sehr ich auch. Schön, danke.
Sie waren auf einer deutschen Schule ja in Teheran. Mhm. Wie war denn die Situation damals eigentlich für Frauen und Mädchen? Weil man sieht ja immer so aus den 70er Jahren ganz viele Bilder, da sind die Frauen dann mit Miniröcken rumgelaufen. Mhm. Da war die Ausrichtung sehr westlich, es sollte moderner werden, das Land. Wie haben Sie das denn erlebt als Mädchen, als junge Frau?
Ich würde sagen, so weit so schön, die Illusion beziehungsweise die falsche Darstellung, also jetzt nicht von Ihnen, sondern es wird ja im Allgemeinen so dargestellt, war natürlich nicht so. Mhm. Also diese Bilder, die man sieht, ich habe ja viele Filme gemacht über den Iran auch und brauchte auch solche Bilder. Das heißt, ich habe sämtliche Archive durchgearbeitet. Die Bilder, die man sieht, kann man wirklich abzählen, wie wenig es sind von Frauen in Miniröcken. Und man sieht, wenn man die Körpersprache beherrscht, auch wie unwohl die sich fühlen, schon damals mit ihren Miniröcken. Aber sie waren Vorreiterinnen und Hut ab. Ich respektiere sie sehr dafür, dass sie sich das getraut haben. Ich habe mich das nicht getraut. Aber es sind eben nur wenige gewesen. Also der Schah ist zu einer Zeit aus dem Iran geworfen worden, als es Dörfer war, die noch einem Menschen gehört haben, einem Großgrundbesitzer. Und die Menschen dieser Dörfer haben ebenfalls dem Großgrundbesitzer gehört. Das war die Situation, das ist die Realität im Iran. Als der Schah gegangen ist, hatten wir 15% alphabetisierte Menschen.
Das war 1979, glaube ich, ne?
Ja, genau. Mhm. 78, 79 war die Revolution, der Schah ist rausgejagt worden, Khomeini ist geholt worden, gekommen von sich aus, mit Unterstützung der westlichen Welt, das muss man immer dazu sagen. Und in der Zeit gab es eben Dörfer, die keine Straßen hatten. Man kam nur zu Fuß oder mit dem Muli, dem Pferd, Esel rein oder raus. Und da hat mit absoluter Sicherheit niemand irgendein Stück Haut gezeigt.
Wie haben Sie denn in Ihrem täglichen Leben diese Beschränkungen gespürt?
Als Ungerechtigkeit vor allen Dingen. Also wie viel Streitereien hatte ich mit meinen Eltern, vor allen Dingen meinem Vater, weil der die Rolle übernommen hat des Hüters meiner Moral und meines Anstandes. Ja. Das war, darum ging es ja immer. Und die Ehre, die darüber definiert wird, wie anständig die Töchter des Hauses sind. Ich habe mit meinem Vater gekämpft, damit ich einen Rock tragen konnte, der, wenn ich die Arme gerade runterlasse an meinem Körper, der Rock endet, wo meine Finger enden. Und ich habe dann immer die Schultern hochgezogen.
Das ist ja fast bis zu den Knien, ne?
Ja, ein bisschen über dem Knie. Ich habe die Schultern dann immer hochgezogen, damit der Rock kürzer wird. Aber es war jedes Mal eine Mutprobe mit engen Hosen oder mit kurzen Ärmeln oder mit wehendem Haar oder kurzen Röcken, barfuß auf die Straße zu gehen, in die Öffentlichkeit
zu gehen.
Mussten Sie
denn sich verschleiern?
Nicht. Nee, ich musste kein Kopftuch tragen, aber das wehende Haar war eine Bedrohung.
Also geflochtener Zopf war okay sozusagen.
Ja, meine Freundinnen und ich wurden auf der Straße angequatscht, angefasst. Es wurden dreckige Witze gemacht. Mhm. Die Menschen kamen hinter uns her. Einmal weiß ich, war ich mit meinem Bruder Schlittschuh laufen, in der einzigen Schlittschuhhalle, die es im Iran gab. Moderne Schlittschuhhalle. Ja. Und so wurde Modernität dann praktiziert.
Nach außen auch dargestellt.
Genau. Und dann kamen wir zurück. Ich hatte die Schlittschuhe über die Schulter. Ich wurde verfolgt, wir wurden verfolgt von einem Mann, der uns die ganze, oder mir, irgendwelche Sprüche gesagt hat, versucht hat, mich anzufassen, haben wir einen Schritt schneller gemacht. Und der hat irgendwann uns überholt, hat sich umgedreht und mir in die Brust gekniffen. Ich habe die Schlittschuhe von der Schulter genommen und ihm auf den Rücken geschlagen mit den Schultern. Ich glaube, ich habe ihm ein Loch da reingeschlagen. Und jetzt könnte man meinen, ah toll, mutiges Mädchen, Triumph, Triumph. Nein, wir hatten jetzt erst recht Angst, dass der uns verfolgt, seine Freunde holt und uns zusammenschlägt oder sonst was. Also es war eine permanente Mutprobe und permanente Angst als Mädchen alleine auf die Straße zu gehen.
Ja. Ihre Mutter ist ja Deutsche, Ihr Vater kommt aus dem Iran. Waren Sie denn in Ihrer Kindheit und Jugend in Deutschland mit der Mama?
Genau, weil meine Großeltern nach wie vor, also meine deutschen Großeltern, Oma Berlin, Oma Teheran, haben nach wie vor in Berlin gelebt.
Ja.
Und die haben wir alle 2 Jahre, spätestens 3 Jahre besucht. Oder sie kamen auch, ich glaube, 2 mal oder 3 mal, solange sie lebten, in den Iran und haben uns besucht. Die habe ich noch kennengelernt. Und der Unterschied war eben auch.
Wollte ich gerade fragen, wie war das denn für Sie dann, wenn Sie nach Berlin gekommen sind? Das war ja auch noch so eine der wildesten Städte in Deutschland.
Also wir waren klein, da waren wir nicht in irgendwelchen Clubs oder so unterwegs. Und trotzdem war es so, sobald ich auf der Straße war, habe ich gemerkt, wie so eine wirklich schwere Last meinen Körper verlässt. Mhm. Weil niemand mehr versucht hat, mir was anzutun oder mich angesprochen hat oder so. Und selbst da war es aber noch so, dass ich Männern aus dem Weg gegangen bin auf dem Bürgersteig. Oder wenn ein Mann hinter oder ein Junge hinter mir war, habe ich gedacht, und dann mich daran erinnert, ah ja, nee, du bist ja in Deutschland, ist alles okay.
Welche Rolle haben denn da, Sie haben ja 2 Brüder, welche Rolle haben die denn gespielt bei ihrem Aufwachsen? Also haben die sich auch so positioniert als moralische Instanz, als Beschützer?
Die waren auch unter Druck, weil zum einen, das ist jetzt sehr noch weitestgehend unbekannt oder es wird nicht viel besprochen, es sind nicht nur Mädchen im Iran bedroht oder in Ländern wie Iran, Pakistan, Afghanistan, auch in der Türkei teilweise. Ich werde jetzt wieder ganz viel Post kriegen, aber okay. Auch junge, schöne Männer und Jungs sind sehr begehrt und sind ähnlichen Gefahren ausgesetzt.
Und was gleichzeitig in diesen Ländern natürlich ein absolutes Tabu ist.
Absolutes Tabu.
Ja,
absolutes Tabu. Aber meine Brüder haben sich natürlich als männliche Wesen auch verantwortlich gefühlt und haben versucht, mich zu beschützen und zu verteidigen und so weiter. Jetzt waren die aber beide kleiner und schwächer als ich. Also die Rolle musste ich dann auch erfüllen.
Sie sind dann zum Studieren nach Heidelberg gegangen. Wie haben denn da Ihre Eltern reagiert? Hat Ihr Vater Sie da einfach ziehen lassen damals?
Ich habe ungefähr 3 Jahre mit meinem Vater hin und her geschrien, bevor er mir erlaubt hat, den Iran zu verlassen und nach Europa. Ich wollte eigentlich nach Amerika, aber er hat gesagt, das ist zu weit und zu fremd. Und in Europa kennen wir uns aus so ein bisschen. Du gehst nach Europa.
Und durch Ihre deutsche Mama war das dann auch relativ einfach, da nach Deutschland zu kommen.
Ich war ja auch in Teheran auf der deutschen Schule.
Das heißt, Sie konnten die Sprache super?
Naja, super, aber ja.
Sie konnten Deutsch?
Ja.
Okay. Und war denn damals, als Sie dann den Iran verlassen haben, hatten Sie da schon eine Vision von Ihrer beruflichen Zukunft? Weil Sie hatten ja auch so einen tollen Onkel, ne? Der war ja auch sehr inspirierend für Sie.
Ja, also beeindruckt hat dieser Onkel mich, das versuche ich mal kurz zu erzählen. Das ist ein Onkel meines Vaters gewesen, der Philosoph und Poet, Schriftsteller war, ein wunderschönes altes iranisches Haus gehabt hat. Die sind eigentlich nach französischem oder mit französischen Elementen, mit französischem Einfluss gebaut worden, aber eben iranische Architektur und die sehen aus wie im Märchen, diese Häuser. Gibt es leider nicht mehr viel. Und in diesem Haus war das Herzstück sozusagen, das Mittelzimmer war eine Bibliothek dieses Großonkels mit Büchern vom Boden bis zur Decke ringsherum. Ein riesiges Fenster, was in den Garten rausging, ein ganz romantischer, schöner iranischer Garten. Und in der Mitte stand ein rechteckiger Tisch mit grünem Filz, wo die Bücher dann draufgelegt wurden. Und da lagen auch weiße Stoffhandschuhe für kostbare Bücher, damit die nicht mit den Fingern angefasst wurden. Und der hat immer irgendwas vorgelesen, wenn wir kamen. Ist er mit mir in dieses Zimmer gegangen und hat mich gefragt, Dinge wie zum Beispiel, was interessiert dich gerade? Und dann hat er das richtige Buch dafür geholt und hat es auf diesen Tisch gelegt und ich durfte mitgucken und er hat es vorgelesen.
Und das waren wahrscheinlich Fragen, die man ihnen ansonsten nicht so häufig gestellt hat in ihrer Kindheit.
Genau, das waren wunderschöne Besuche. Und diese Stimmung, diese Atmosphäre, die wollte ich in meinem Leben haben, habe ich mir immer vorgestellt als kleines Mädchen, so wird mein Leben auch mal werden.
Mit weißen Handschuhen kostbare Bücher streicheln.
Aber Berufswunsch habe ich dann Tausende gehabt. Mhm. Ich wollte Sportlerin werden, Ärztin, Anwältin, Lehrerin, ich wollte alles werden.
Ist doch super, oder? Die meisten haben keinen Plan, sie hatten 10.
Naja, weiß ich nicht.
Wie war denn dann die Landung in Deutschland? Sie sind ja mit Ihrem Bruder dann nach Heidelberg gegangen. Wie sind Sie da angekommen? Wie haben Sie das Land dann erlebt als junge Frau? Weg von daheim, vom strengen Vater, von diesen ganzen gesellschaftlichen Spielregeln.
Seltsamerweise hat niemand auf uns gewartet.
Oh Gott.
Das war wirklich die Vorstellung. Dass man kommt und alle gucken einen an und erkennen, dass man von woanders herkommt. Und dann stellen sie ihre freundlichen Fragen und bieten einem alle möglichen Dinge und Hilfe an. Und das war natürlich nicht der Fall. Mhm. Ja, und dann mussten wir uns halt zurechtfinden. Und das war teilweise auch sehr beängstigend. Aber es hat mich auch stolz gemacht, dass ich meinen Bruder, der ja jünger ist als ich, mit durchs Leben nehmen musste. Es hat mich genervt auch, maßlos genervt. Der war auch nicht handsam, überhaupt nicht. Aber wir haben es geschafft, wir haben es hinbekommen und hier bin ich.
Hatten Sie denn damals irgendwelche Verbindungen noch zur Familie in Deutschland jetzt? Also Sie waren da nicht Mutterseelen allein, Sie hatten da Anlaufstellen dann in Deutschland.
Meine Tante war 5, 6, 7 Jahre vorher mit ihren beiden Söhnen nach Deutschland gegangen, weil sie mit ihrem Mann nicht mehr zurechtkam.
Kann vorkommen.
Aber bei der wollte ich unter keinen Umständen bleiben. Mhm. Die war in Frankfurt und ich habe das irgendwie so hingedeichselt mit ein bisschen Lügen auch, ehrlich gesagt, dass mein Bruder und ich in Bonn-Bad Godesberg gelandet sind.
Sich dann komplett unabhängig gemacht haben eigentlich?
Absolut,
haben
ja.
Sie gejobbt, gearbeitet irgendwie im Studium? Ja, was haben Sie gemacht?
Ich habe auch wieder alle möglichen, ich habe in einer, wie heißt das, Reinigung gearbeitet. Mhm. Hab an der Maschine gestanden, die Hosen bügelt. Mhm. Das ist so ein Dampf, der einem da jedes Mal entgegenkommt. Das habe ich ungefähr 3 Tage durchgehalten. Und dann eben alle möglichen anderen Jobs, Babysitten, Putzen, alle möglichen Jobs, bis ich das Kneipenleben kennengelernt habe.
Gastronomie.
Mhm. Gab es im Iran ja nicht.
Mhm. Das heißt, da gibt es dann so Teestuben.
Ja, aber da geht man als Mädchen nicht alleine rein.
Die Männer sind da, ne?
Ja, das sind nur Männer und Jungs. Und in der Kneipe habe ich mich sehr wohl gefühlt, weil ich erstens hinterm Tresen war oder an der Tür gestanden habe. Und ich war so ein bisschen auch die Bestimmerin, wer kommt wann dran, wie lange muss wer auf sein Getränk warten, wie lange muss jemand vor der Tür stehen, bevor ich den Knopf drücke und er rein darf. Da habe ich mich richtig wohl gefühlt. Endlich habe ich mal das Sagen. Und habe das voll ausgekostet. Ja, und da habe ich auch ziemlich gutes Geld verdient.
Mit dem Radio sind Sie in Berührung gekommen, weil Sie eine Tramperin mitgenommen haben.
Genau.
Das haben wir gerade schon im Lebenslauf gehört. Das ist wirklich eine wilde Geschichte.
Genau. Bin ich von der Uni nach Hause gefahren mit dem VW-Bus, den wir damals gehabt haben, mein Bruder und ich. Und habe eine Tramperin mitgenommen. Wir haben uns unterhalten und es stellte sich raus, das ist eine gewisse Jutta Herzog. Ich erinnere mich auch noch an den Namen, die damals beim Süddeutschen Rundfunk gearbeitet hat. Und Die ist dann mit nach Hause gekommen, wir haben Kaffee getrunken, weiter unterhalten, dann habe ich sie nach Hause gefahren. Am nächsten Tag oder zwei Tage später bin ich zum Süddeutschen Rundfunk und habe sie besucht, weil mich das interessiert hat.
Weil ihr euch einfach mochtet so.
Ja, und wie sieht so ein Studio aus? Ich war als Kind mal in Teheran, als das Fernsehen begann, im Studio in so einer Märchensendung, wo eine Märchentante Märchen vorlas und 5, 6, 7 Kinder saßen um sie herum mit ihren schönen Kleidchen.
Dekorativ.
Diese Plüsch, ja genau, dekorativ. Und die Gesichter wurden groß aufgenommen, wie diese Kinder sich freuen oder staunen oder lachen oder weinen oder sonst
was. Sogar süßes Mädchen, könnte ich mir vorstellen.
Ziemlich viel geweint.
Oh je.
Es war eine traurige Geschichte. Und ich habe auch geweint, weil ich meine Mutter nicht sehen konnte. Weil für mich war die Logik, wenn ich in den Fernseher gucken kann, kann ich auch aus dem Fernseher rausgucken. Aber ich habe meine Mutter natürlich nicht gesehen. Zurück zu Jutta Herzog. Ja. Im Studio, als ich dort war, bekam sie einen Anruf. Ich glaube, der Redakteur aus Stuttgart hieß Marquardt, ein Herr Marquardt, ein super netter Mensch. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der Name stimmt. Entschuldigung. Und sie sollte interviewen einen Musiker, Panos Tsavelas, ein griechischer Musiker. Sie hatte aber keine Zeit und verabschiedete sich. Und dann kam ich auf die Idee, ruf den doch bitte nochmal an. Und das war wenige Tage nach meinem Abschlussstudium. Ja. Und musste jetzt also gucken, wo arbeite ich. Und dann schlug ich vor, ruf den doch an und sag ihm, hier sitzt jemand, die hat sowas noch nie gemacht. Aber ich kann ihr zeigen, wie das Gerät funktioniert. Mhm. Das waren diese UHA, diese schweren UHA-Aufnahmegeräte.
Diese Kassettenrekorder,
damals
diese Riesenteile.
Bänder.
Ne? Bänder waren
Bänder.
Sogar noch.
Oh, ich erkläre ihr das und sie sagt logischerweise, und ich stimme ihr zu, deswegen rufe ich an, sagt der Jutta Herzog, wenn sie es probiert, kann es ja sein, dass du ein Ergebnis hast. Und wenn nicht, hast du ja nichts verloren.
Und sie hatten vorher noch nie in ihrem Leben ein Interview geführt?
Nein.
Das
ich glaube wirklich noch nie. Nein.
Okay.
Also jedenfalls nicht, damit es veröffentlicht wird. Mhm. Menschen Löcher in Bauch fragen habe ich natürlich
konnten
schon
gut.
immer. Aber richtig Interview habe ich noch nie geführt. Nee. Mhm. Und dann habe ich das gemacht, bin mit dem Gerät nach Stuttgart gefahren. Hab das dem freundlichen Redakteur gegeben, gezeigt, wir haben es zusammen geschnitten, dann haben wir die Sprachaufnahme gemacht und der meinte, aber Jutta hat gesagt, Sie haben das noch nie gemacht, Sie haben das schon mal gemacht. Und dann sage ich, nein, aber ich würde es gerne nochmal machen. Und dann sagt er, ja gut, ich guck gleich mal und hat mir tatsächlich gleich an dem Tag einen nächsten Auftrag gegeben.
Da haben sie sich und echt gut reingewamst, so richtig toll
ja, und
gemacht.
So bin ich reingerutscht.
Ja.
Zufall und Mut und Durchsetzungskraft.
Ja, habe ich doch vorhin gesagt. Sie haben einfach nicht Nein gesagt, sie haben Ja gesagt. Und das macht einen riesen Unterschied im Leben.
Aber der Zufall hat mitgespielt.
Mitgespielt.
Wenn ich Jutta nicht mitgenommen hätte.
Ja, klar. Wenn dann. Oder wenn nicht dann. Sie waren dann Musikjournalistin, haben viele Stars getroffen. Vorhin haben Sie schon gesagt, Tina Turner war nicht die Einzige, die sie tief berührt hat, aber sie hat sie berührt.
Ja.
Wie war denn diese Begegnung?
Das war ihr Comeback. Sie war ja mit Ike Turner verheiratet und hat mit ihm viel Musik gemacht. Und man weiß wusste dann später, dass er sie nicht so gut behandelt hat. Mhm. Und irgendwann ging diese Ehe und dieses Arbeitsverhältnis auseinander. Sie hat ein paar Jahre gebraucht, bis sie sich aufgerappelt hat. Und dann hat sie eine Solokarriere begonnen. Und die war so krachend, diese Solokarriere. Mhm. Und das hat mich total berührt, als ich sie gesehen habe auf der Bühne. Das war ein Feuerwerk an einer Frau. Auf diesen High Heels hat sie da gestanden und hat ihre Beine, die hatte so muskulöse, kräftige Beine. Oder vielleicht waren es auch keine Muskeln. Ich habe mir eingebildet, es sind Muskeln.
Ich glaube schon, die war super trainiert.
Wahnsinnsfrau und wie die mit dem Publikum gespielt hat. Mhm. Das war so beeindruckend. Und ich habe gedacht, wieder einmal habe ich gedacht, boah, die Energie, das will ich auch. Mhm. Und anschließend im Interview wollte ich meine Fragen beginnen und er sagte, bevor du mir deine Fragen stellst, sag mir mal, wie hat es dir gefallen? Weil die war auch, und dann habe ich gedacht, boah, diese klasse Frau hat diesen Moment an Unsicherheit auch. Mhm. Und das hat mich so tief berührt, dass ein so berühmter Mensch, weil die war ja, obwohl es ein Comeback war, von früher schon wahnsinnig berühmt, dass die sich auch eine Unsicherheit leistet, erlaubt zu fragen, das gucke ich mir ab.
Das hat auch Größe.
Ja. Für mich war das so das Signal, du darfst auch schwach sein.
Mhm. Und das Interview war gut?
Ja, war super. War super schön. Und ich habe außerdem gesehen, in ihr oder für mich gewonnen durch das Gespräch mit ihr, dass ein Underdog-Dasein von anderen Menschen als niedriger Mensch, bezeichneter Mensch, nicht niedrig bleiben muss, sondern aufsteigen kann.
Ja, ja. Sie haben mit sehr vielen Stars gearbeitet. Sie haben einen Film mit Mick Jagger gedreht, haben ihn auch persönlich kennengelernt, nehme ich an. War das eine gute Begegnung?
Ja, erstmal ja. Mhm. Weil Menschen, die es so weit bringen, haben einfach alle eine Energie, die abguckenswert ist oder lernenswert ist. Da gibt es immer irgendwas, was super toll ist.
Ja.
Sonst hätten die es nicht geschafft. Nur Zufall bringt keinen Menschen so weit. Also da habe ich immer sehr viel gelernt. Auf der anderen Seite ist es aber so, der ist auch nur ein Mensch. Also als ich begriffen habe, ja, jetzt war das halt Nena oder ja, jetzt war es halt, was weiß ich, Nina Hagen oder so, konnte ich erstens mit denen eine viel profundere, tiefere, intimere Beziehung beginnen oder aufbauen und zweitens mich wirklich für diese Menschen interessieren, im Interview nicht nur irgendwelche Fragen zu stellen, sondern Fragen, die auch die berührt haben und deren Geist engagiert hat und die auch wirklich mal nachdenken mussten und formuliert haben, während sie sprachen und nicht vorformulierte Antworten mir gaben. Und zum anderen habe ich aber auch gelernt, und das ist mir sehr, 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 sehr wichtig gewesen, ist es heute noch, und ich erzähle das immer sehr gerne weiter, jeder Mensch, wirklich jeder Mensch, und das ist nicht nur so dahergesagt, hat diese Besonderheit. Bei manchen Menschen ist es eben schon freigelegt und bei anderen noch nicht. Aber jeder hat diesen Quell, ich sehe vor meinem inneren Auge gerade so einen Flussanfang, der ein ganz dünnes Rinnsal ist, was dünnes, der, die, das.
Das Rinnsal ist es, glaube ich.
Was aus dem Felsen kommt.
Wir beschließen das jetzt so.
Ja. Was aus dem Felsen kommt und sich dann ausbreitet. Mhm. Und manches Wasser bleibt dünn und anderes wird der Rhein oder die Donau oder.
Das ist aber ein schönes Bild, finde ich. Gefällt mir.
Gerade gekommen.
Sehen Sie? Sie haben auch im Denken formuliert.
Genau.
Sehr gut. Mit den Scorpions waren Sie auf Welttournee sogar. Was haben Sie denn da gemacht? Haben Sie die als Journalistin begleitet, drüber geschrieben?
Das war so schön. Also erstens, weil ich die Reise geschenkt bekommen habe. Die musste ich nicht selbst bezahlen. Die Plattenfirmen in der Zeit haben immer so Promotouren gemacht. Da durften ausgewählte Journalistinnen mit. Wir bekamen die Platten geschenkt. Wir bekamen Gadgets geschenkt.
Das waren noch Zeiten.
Das waren noch Zeiten, wirklich, ja.
Ja.
Und ich durfte eben, ich hatte das Privileg mit den Scorpions, denen ich mich bis heute zutiefst verbunden fühle, mitzureisen, und ein Großteil der Reise war in den Vereinigten Staaten. Dadurch habe ich die Vereinigten Staaten auf eine Weise kennengelernt, wie ich sie niemals hätte alleine kennenlernen können. Und auch die Menschen in den USA auf eine Weise, wie ich niemals hätte kennenlernen können.
Weil sehr nah dran und sehr,
sehr
divers.
Dran, ja, und immer in der Begegnung mit vermeintlich großen Stars. Die waren sehr offen, waren sehr froh, wenn man mit ihnen sprach. Und ich konnte ganz viel Fragen stellen und ganz viel beobachten, ohne dass es komisch wurde. Und mit den Scorpions war es toll, weil die wirklich, wirklich keine Star-Allüren gehabt haben. Und wir, heute sagt man, abgehangen haben ganz viel.
Gechillt.
Gechillt haben. Gechillt ist ja schon wieder vorbei. Und auch ganz viel tiefe Gespräche führen konnten. Teilweise waren die Frauen dabei, die Kinder dabei.
Und Sie waren da mittendrin.
Und ja, ich hatte dieses riesige Geschenk. Da war dann die ganze obere Etage von den Hotels, war dann immer angemietet. Und das war wie so eine große Familie. Und wie gesagt, ich bin denen bis heute noch verbunden. Und neulich habe ich einen Film gemacht, Made in Islam, über islamische Mode. Und da waren die so nett. Ich habe denen nur eine telefonische Frage gestellt, darf ich einen Song benutzen? Und haben sie mir sofort gestattet.
Wow, nach all den Jahren, das ist ja toll. Wenn Sie da so unterwegs waren mit den Scorpions auf Welttournee, in so tollen Hotels geschlafen haben, haben Sie da manchmal auch innegehalten und sich gedacht, Mensch, dieses kleine Mädchen
andauernd
in Teheran mit dem streng geflochtenen Zopf und jetzt bin ich hier. Das ist doch irgendwie wie so ein Fiebertraum wahrscheinlich auch
andauernd
gewesen manchmal, oder?
Andauernd. Und auch jetzt, ich halte wirklich manchmal inne, auch in Situationen wie dieser hier, einem Interview, und denke mir, übertreibst du jetzt oder ist das wirklich passiert und dein Leben und so. Mhm. Also es ist wirklich surreal. Und das Schöne ist, dass es nicht nur diese Pop- und Rockwelt, Jazzwelt betrifft, sondern auch eine politische Welt. Also beispielsweise, das ist mir jetzt gestern erst wieder eingefallen, da habe ich ein Video gesehen, der amerikanische Außenminister.
Außenminister heißt
Mexikaner. Rubio, ja. Genau. Hat ein Video veröffentlicht, in dem er den ICC angreift, International Criminal Court. Den gibt es seit 25 Jahren. Und der dient vor allen Dingen dazu, Verbrechen auf internationaler Ebene, Menschenrechtsverletzungen, Völkerrechtsverletzungen und so weiter zu ahnden. Und der hat ein Video veröffentlicht, in dem er eben diesen ICC verunglimpft. Und da ist mir aufgefallen, als ich dieses Video gesehen habe, dass ich dabei gewesen bin, als wir den ICC aufgebaut haben. Das war eine kleine Gruppe von Menschen, die wir uns weltweit verknüpft haben. Mhm. Und haben angefangen zu überlegen, wie kann man das machen. Also ich wurde irgendwann dazu geholt oder stieß dazu. Ich weiß noch nicht mal mehr die erste Begegnung, wie die war. Und irgendwann saßen wir dann, ich, kleine Sieber aus dem Iran, die von Männern verfolgt wurde und in Busen gekniffen wurde, im UN-Gebäude mit diesem einohrigen, altmodischen Kopfhörer und habe darüber diskutiert, wie ein ICC aussehen könnte.
Auch das ist ihr Leben.
Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn, ja. Woher ich komme und was so passiert ist. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, war das eine Frage? Nein.
Aber ich habe viel gelernt. Gehen wir nochmal nach Afghanistan, weil das ist so ein Thema, das mich auch total nachhaltig beschäftigt. Wenn wir jetzt 5 Jahre zurückgehen, 2021 hat ja der damalige US-Präsident Joe Biden die Truppen abgezogen, die anderen NATO-Länder sind ihm gefolgt damals. Das waren schreckliche Bilder, die Menschen, die sich an die Flugzeuge gehängt haben. Und das war ja damals eine Kapitulation vor den Taliban, kann man schon so sagen.
15. August, ne? Ja, ja. 21.
Und am Anfang klang das ja alles so ein bisschen liberaler, was die da vorhaben. Also so sollte es die Welt verstehen. Ich habe das Gefühl, den Frauen geht es jetzt schlechter als je zuvor.
Als je zuvor, kann man das sagen, kann man nicht so sagen, weil... Nein. Um mal festzuhalten, es geht ihnen sehr, 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 sehr schlecht. Mhm. Das Land ist ein Gefängnis.
Vielleicht müssen wir das nochmal ganz kurz auch erklären, diese Lage, weil das ist einfach wirklich alarmierend. Also die dürfen nicht alleine das Haus verlassen. Gewalt gegen Frauen ist gesetzlich legal. Das ist erlaubt. Die dürfen nicht an der Uni gehen, die dürfen keinen Sport machen, die dürfen nicht tanzen,
gar
nichts.
Gar nichts. Ihre Stimme darf nicht aus dem Haus heraus gehört werden. Wenn ein Mann am Haus vorbeigeht und hört die Stimme der weiblichen Bewohnerin draußen auf der Straße, dann ist das ein Vergehen dieser Frau.
Ja. Also das ist die aktuelle Situation. Ne? Ja.
Der Mann darf die Frau schlagen, sollte aber nach Möglichkeit keine Spuren hinterlassen. 3-jährige Kinder, 6-jährige Kinder werden verkauft als Ehefrauen. Und die Männer... Kann sein, dass sie dann versprechen, ich warte noch 3 Jahre. Ja, dann ist das Kind gerade mal 6 oder 9 oder 12.
Das hört man nicht aus, ne?
Das ist unglaublich, wie schlecht es den Mädchen und Frauen geht. Wie gesagt, sie werden verkauft, es werden ihnen Organe abgenommen, die verkauft werden. Sie werden als Sklavinnen eingestellt. Sie werden teilweise lebend begraben oder anderweitig auf anderem Wege ermordet. Und das Tragische, es gibt einige sehr tragische Momente in diesen letzten 25 Jahren. Am 7. Oktober 2001, als die Amerikaner gelandet sind in Afghanistan und die Welt mit 42 und mehr Nationen ihnen gefolgt ist und die internationale Hilfstruppe aufgebaut wurde, begann 2 Dinge in Afghanistan. Das eine, die Afghaninnen und Afghanen, 3 Millionen aus dem Iran geflohene und 3 Millionen aus Pakistan, kamen zurück nach Afghanistan. Dann gab es nicht mehr nur 12, sondern 18 Millionen Afghaninnen und Afghanen im Land plötzlich, ohne jede Infrastruktur, ohne irgendetwas. Das wurde aufgebaut und 18 Millionen vermehrten sich aber innerhalb von 20 Jahren, die Truppen internationale Gemeinschaft in Afghanistan gewesen ist, verzweifachte sich. Es wurden plötzlich 36 Millionen Menschen. Und etwas sehr Schönes passierte. Dadurch, dass die internationale Gemeinschaft sich stark machte und einsetzte, haben auf einmal so viele Kinder und zum ersten Mal Mädchen die Schule besuchen dürfen, die Universitäten besuchen dürfen, arbeiten dürfen. Ich habe Freundinnen, die ein Lokal aufgemacht haben, die ein Café aufgemacht haben, Läden. Wir haben ein Frauenhaus gebaut, in dem Frauenhaus Arbeit gefunden haben. Und jetzt ist mein ganzer Körper eine einzige
Gänsehaut.
Mhm. Und alles das ist mit dem 15. August 21 wieder kaputt gemacht worden.
Das heißt, dieses Frauenhaus, ist ja ein Projekt von Ihnen. Mhm. Da haben Sie sehr viel investiert. Da wurden Frauen ausgebildet zu Schreinerinnen. Die durften dann auch arbeiten, brauchten aber nach wie vor wahrscheinlich Erlaubnis von ihren Männern. War das dann noch so?
Es gab ja sehr viel Witwen. Mhm. Durch die vielen Kriege in Afghanistan gab es sehr viel Witwen. Und die sogenannten Mahram, die Vertrauten der Frauen, waren teilweise ihre dreijährigen Söhne.
Okay.
Aber ja, grundsätzlich brauchte und braucht jetzt erst recht die afghanische Frau, wenn sie raus will, arbeiten will, studieren will, sonst was, immer die Erlaubnis ihres Mahram, ihres Vertrauten. Aber die Frauen haben in der Zeit, in der wir das Haus aufgebaut haben, so viel Energie aufgebaut. Wir sind jetzt im Radio, ich versuche es trotzdem mal so bildhaft wie möglich zu erzählen. Mhm. Als wir die Frauen das erste Mal gesehen haben, saßen die wirklich eng an eng, dünn auf dem Boden vor einer Tafel und einer Lehrerin und haben Erwachsenenbildung, das ABC gelernt, die eine Organisation ihnen bezahlt hat, ermöglicht hat. Und als wir angefangen haben, das Haus aufzubauen, sind sie ganz schüchtern, mit eingezogenem Kopf, teilweise runden Rücken, kleinen Schritten auf uns zugekommen und haben nur, so und natürlich nicht die Hand gegeben, obwohl wir auch Frauen waren. Mhm. Und als das Haus fertig war, ist die gleiche Frau aufrecht, mit geradem Rücken, erhobenem Haupt, die Hand ausgestreckt, Hand gegeben, danke, bitte, guten Tag, Wiedersehen und nein und ja und vielleicht und will ich nicht oder will ich und so weiter. Weil die haben natürlich nicht nur dort gearbeitet und Ziegel aufeinander gelegt und Fenster gemacht und Brunnen gebuddelt und einen Ofen aufgebaut, in dem Tongegenstände und Geschirr und so weiter sie hergestellt haben und Kerzenherstellung, Kindergarten aufgebaut und so weiter, sondern wir haben natürlich auch mit denen geredet und die haben mit uns geredet und sie haben gefragt, wieso bist du hier? Wieso hast du den Mut, hier zu sein? Warum? Du bist doch auch Iranerin und bei euch ist doch das auch so ähnlich wie bei uns. Wie hast du das geschafft? Und die haben dann wirklich verinnerlicht, okay, ich bin eine Frau, aber es geht trotzdem. So wie ich bei Tina Turner abgeguckt habe oder bei den Scorpions viel gelernt habe oder, waren wir, also ich und Frauen, die ich von internationalen Hilfsorganisationen aktiviert habe, damit wir Hilfe bekommen von staatlicher Seite, weil die NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, ihr Geld eben aus öffentlicher Hand bekommen, habe ich viele Frauen auch aktiviert. Und auch für die war das lehrreich, weil die gemerkt haben, aha, ich muss nicht immer nur Frauen organisieren, die dann irgendwie anfangen zu sticken und zu stricken und zu nähen, sondern die können auch sowas machen.
Ja.
Und wir können auch diese Bestimmungen, dass eine Frau nicht in die Öffentlichkeit kann, nicht arbeiten kann, nicht heben kann, nicht dieses kann, das können wir auch über Bord werfen, wenn wir den richtigen Zugang finden.
Gibt es dieses Frauenzentrum noch?
Das Frauenzentrum gibt es wahrscheinlich leider nicht mehr. Mhm.
Aber sie haben da auch keinen Kontakt mehr hin oder so, ist gar nicht möglich.
Nee, das ist leider, da haben wir einen Fehler gemacht. Wir haben keinen Endlosvertrag gemacht und die Erneuerung des Vertrages ist dann von Hand zu Hand und das wurde dann schwierig.
Ja.
Und
Sie beschäftigen sich ja schon so lange auch mit der Situation in Afghanistan. Sie haben ja einen Weltbestseller geschrieben, der in 27 Sprachen übersetzt wurde. Nach Afghanistan kommt Gott nur noch zum Weinen. 2001 war das eben. Das heißt, lange ein Thema, ein Lebensthema von Ihnen auch. Ist das manchmal nicht auch zum Verzweifeln, dass wir jetzt wieder diese Situation haben? Also wo nehmen Sie denn da immer wieder die Zuversicht her?
Also alle meine Bücher handeln von Frauen, Mädchen, Demokratie, Gerechtigkeit, Freiheit, Gleichberechtigung und so weiter. Und ja, manchmal denke ich, oh, ich gehe jetzt an den Strand und mache überhaupt nichts mehr. Aber dadurch, dass ich selbst erlebt habe, und es ist nicht so, dass ich das immer denke, ich habe selbst erlebt, ich weiß, wie schlimm das ist und deswegen muss ich jetzt weitermachen und so. Aber ich glaube, dass das einfach zu meinem System geworden ist, dass ich keine Ruhe geben kann und wenn ich ein Problem sehe, mich einmischen muss. Ja, einfach, weil ich weiß, wie schrecklich es ist, auf der anderen Seite zu stehen.
Was ist denn Ihre Kraftquelle?
Oh je, meine Kraftquelle, oh Gott, meine Erfolge vielleicht. Also die Menschen, die dann vor mir stehen und eben mit geradem Rücken mir die Hand reichen und sagen ja oder nein. In den 20 Jahren, die vielen Schülerinnen und Schüler, die zum ersten Mal in die Schule gegangen sind, abgeschlossen haben, in die Universität gegangen sind, zu sehen, wie die das geschafft haben und schaffen. Ich glaube, ja, aber ehrlich gesagt habe ich mir die Frage nie gestellt, woher schöpfe ich meine Kraft, habe ich mir nicht gestellt. Es ist einfach so.
Also so eine Praxis gibt es nicht, wie ich meditiere, ich umarme Bäume.
Ich wünschte, ich würde andauernd meditieren, aber nein, tue ich nicht.
Aber Ihre Wirkungskraft ist dann das Benzin, das Sie antreibt, ne?
Ja, ich glaube, wenn ich merke, ich komme voran, und kann Dinge bewegen und aus dem Weg räumen, fühle ich mich bestärkt, weiterzumachen. Also würde ich nur Misserfolge haben, hätte ich wahrscheinlich schon längst das Handtuch geworfen.
Sie sind ja auf der ganzen Welt daheim, kann man sagen. Also in New York und in Wien und in Italien und in Deutschland. Sie haben überall Ihr Füßchen stehen. Wurzeln schlagen? Steht das irgendwann mal an bei Ihnen?
Ich glaube, ich bin so eine Art Unkraut.
Das kann ich jetzt aber hart.
Ja, nee, mit Blumen. Es gibt ja auch Unkraut mit Blumen.
Ja, oder es gibt auch schönes Unkraut.
Oder Pflanzen, die einfach leicht wachsen. Ich glaube, ich bin so und dann, wenn ich entwurzelt werde sozusagen oder mich selbst entwurzle, dann schlage ich woanders Wurzeln. Und dieses Bild mit den Wurzeln, das ist ja sehr häufig bemüht. Finde ich auch gut, habe auch keinen Ersatz. Aber ich glaube, man stirbt nicht, wenn man entwurzelt wird. Also irgendwie geht es immer weiter, bis man dann tot ist.
Sie haben Flügel.
Ja, viel Glück. Toi, toi, toi. Muss jetzt auf Holzkraft den Tisch hier klopfen.
Zum Schluss habe ich noch eine Frage für Sie. Also ich muss noch kurz sagen, ich fand es wahnsinnig schwer, mich aufs Gespräch vorzubereiten, weil Sie so ein reiches Leben haben und wir hätten jetzt wahrscheinlich 4 Stunden sprechen können. Das heißt, es war eine richtig schwere Entscheidung. Welche Wege gehe ich denn mit ihr? Was frage ich Sie denn? Worüber spreche ich? Aber Sie können ja nochmal wiederkommen. Das fände ich schön.
Also zum einen, ich komme jederzeit wirklich gerne wieder, weil wenn ich gefragt werde und mich konzentrieren muss, gehen auch für mich sehr viele Dinge auf und werden klarer. Ja. Zum anderen finde ich, hat man Ihnen das, oder ich habe Ihnen das nicht angemerkt, dass Sie Schwierigkeiten gehabt haben, Fragen zu stellen.
Das war die Vorbereitung. Da habe ich gedacht, wissen Sie, wenn man so ein Interviewskript, das kennen Sie aus der eigenen Arbeit, und man sich das so überlegt, dann, ach, da möchte ich auch drüber sprechen, da auch, oder wird viel zu lang. So das.
Und dann glaube ich, das ist nicht so viel im Grunde, was in meinem Leben, also es ist einfach, ich habe nur nicht. Und das ist ja auch nicht unbedingt was Gutes, sondern kann ja auch als Manko ausgelegt werden. Bin nicht bei einer Sache geblieben und bin da immer tiefer gegangen, sondern habe dann halt immer wieder neue Dinge getan. Also die NATO beraten, hätte ich zum Beispiel bleiben können und dann irgendein hohes Tier werden bei der NATO und jetzt in irgendeinem NATO-Headquarter sitzen und Leute rumbestimmen oder so. Was ich sehr gerne mache, aber habe ich mich eben nicht entschieden dazu. Und das ist nichts Besonderes, hat seine Stärke, hat aber auch seine Schwäche natürlich, weil das ist eine Riesenverantwortung und so weiter. Und deswegen ist das so vielfältig geworden wahrscheinlich. Und letztendlich ist diese Vielfältigkeit, das ist mir schon klar, mündet natürlich in einem Thema. Und das ist immer die Menschlichkeit bei mir. Und ich will immer jetzt schon zum dritten Mal, will ich jetzt schon sagen, Nächstenliebe. Aber ich meine das nicht religiös, sondern einfach gucken, dass es anderen Menschen auch gut geht. Weil wenn es den Menschen um mich rum oder was ich mitkriege so nicht gut geht, dann geht es mir ja auch immer schlecht.
Ja. Zum Schluss eine Frage, die jeder Gast bekommt. Was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
Ja, ich kenne die Frage, weil ich die Sendung höre. Das klingt so altklug, wenn ich jetzt was sage, weil die 20-Jährige
ist ja immer so dieser Wissensgewinn, den man hat. Also was würde ich, wenn ich jetzt Wenn Sie jetzt hier stehen als 20-jährige junge Frau.
Würde ich sagen, komm, setz dich mal hin und dann reden wir miteinander.
Dieser Wissensgewinn, den Sie weitergeben könnten.
Also ich glaube, wenn ich es zusammenfassen müsste, was ich jetzt ja gebeten werde zu tun, würde ich sagen, alles, aber auch wirklich alles ist möglich.
Das ist sehr schön. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute da waren und ich hoffe sehr, wir sehen uns ein zweites Mal wieder.
Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich. Ich habe mich wirklich, wirklich nochmal geöffnet. Danke.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der App ARD Sounds und auf bayern1.de. Hören Sie auch Besser Leben. Praktische Tipps, Umwelt- und Verbraucherthemen.
Bayern 1 gehört ins Leben.